Wurden im Raum Basel viele Einladungen verteilt. Ganz besonders die Gäste, die unter uns weilen heute Abend, heißen wir recht herzlich willkommen und natürlich auch die Geschwister aus unserer Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir diesen Abend ja etwas hören dürfen, eben über Aktuelles, was so geschieht um uns herum. Naturkatastrophen, aber auch die Antwort, die der Schöpfer, der allmächtige Gott uns gibt, weil er ja die Natur und die Schöpfung eingerichtet hat. Er ist der, der über allem steht, an den wir glauben. Und wir heißen ganz recht herzlich willkommen auch unseren Bruder Dr. Martin Ernst. Seine Frau Oslinde ist auch dabei und sie wird auch am Büchertisch sein, hinten im Kinderraum, wenn man hinten rausgeht, links, linker Hand, ist ein Raum und dort sind Büchertische aufgestellt, wo ihr dann auch euch erkundigen dürft und vielleicht etwas Interessantes findet zum Mitnehmen. Wir werden den Ablauf heute Abend so gestalten, dass wir zwei Vorträge hören, eigentlich mit einer Pause von 10 Minuten. Zwischen den zwei Vorträgen. In der Pause sind Sie recht herzlich eingeladen auch zu Getränke und zum Knabbern hier. Es wird dann die Leinwand natürlich hochgezogen und dann kann man kurz nach vorne kommen. Ihr könnt auch aufstehen in der Pause und einfach diese Zeit ausnutzen, um ein wenig Bewegung reinzubekommen. Und dann fahren wir weiter im zweiten Teil. Unser Bruder Martin Ernst wird sich selber vorstellen, ein wenig nachher, hat er mir gesagt, deshalb werde ich ihn jetzt nicht vorstellen. Er kommt von nicht so weit her, Raum Freiburg, und wir sind gespannt, eben über dieses Thema was zu hören. Ich habe es einfach so aufgeschrieben, was ich so gefunden habe, jetzt da ganz spontan. Januar 2018, Sturmtief Friederike. Brachte die heftigsten Orkanböen seit 10 Jahren. Mit dem Klimawandel habe das nichts zu tun, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Sturmtief Friederike hat Deutschland heftig erwischt. Mindestens 8 Menschen sind gestorben. Der Bahnverkehr wurde deutschlandweit eingestellt, Flüge gestrichen und die Orkanböen hinterließen schwere Schäden. Und ihr wisst ja, weiter zurück, 1999, Ende Dezember, Lothar war ein Orkantief, das sich über der Biskaya entwickelt hatte und eben Ende 1999 in nordöstlicher Richtung über West- und Mitteleuropa hinwegzog. Der Orkan richtete vor allem in Nordfrankreich, in der Schweiz, Süddeutschland und Österreich die höchsten Sturmschäden der jüngeren europäischen Geschichte an. Die stärksten Böen wurden in Deutschland mit 272 km/h bei Singen gemessen. Und so geht es weiter. Ihr habt ja gehört, den vergangenen Winter, auch oder Herbst vielmehr, den vergangenen Herbst 2017 in der Karibik, die Inseln, ganz, ganz beeindruckende Orkane, das Sturmtief Irma, das so viele Schäden angerichtet hat, auch dort. In allem dem ist es interessant, mal hinzuhören, was der Schöpfer eben sagt. Und wir möchten einleiten, 2 Strophen singen von einem Lied. Es ist das Lied 542, Du großer Gott.
Ja, ich freue mich auch, dass wir heute Abend über dieses Thema uns Gedanken machen. Und wie schon angekündigt, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Geschäftsführer der GeoEx GmbH. Was verbirgt sich dahinter? Jedenfalls nicht, dass viele meinen, nämlich den Schuh. Sondern GeoEx ist ein zusammengesetzter Name und ich beschäftige mich als Geologe mit Gesteinen und führe dazu Erkundungen durch, also Explorationen. Jetzt kommen die ganzen Exen herunter. Exkursionen, Wanderungen, Explikationen wie heute Abend, Lehrdienste und natürlich auch Experimente, über die wir auch noch etwas erfahren werden. Ein Geologe beschäftigt sich mit dem, was unter der Erdoberfläche anzutreffen ist. Ich habe mich speziell hier auch in der Vorbergzone zwischen Basel, Isteiner Klotz und Freiburg intensiv mit den geologischen Schichten beschäftigt und auch eine geologische Karte miterstellt. Und so sieht zum Beispiel ein geologischer Schnitt aus. Sie sehen dazu verschiedene Schichten übereinander abgelagert. Wir sammeln also Daten zu Gesteinen. Aber die Vorstellung, die sich ein Geologe macht, wie solche Gesteine entstehen, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Zunächst mal muss man unterscheiden Daten und Deutungen. Was Sie hier sehen, sind nur die Deutungen, wie man also Gesteine kartiert. Während des Geologiestudiums in Freiburg bin ich dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und dann haben natürlich verschiedene Fragen begonnen. Wie alt ist die Erde? Hat Evolution stattgefunden? Kann der Fossilbericht beweisen, dass Evolution stattgefunden hat? Und so weiter. Und ich war sehr dankbar, dass ich in dieser Zeit auf die Studiengemeinschaft Wort und Wissen gestoßen bin. Wissenschaft in einer geschaffenen Welt ist unser Motto. Und das ist mir bis heute sehr wichtig, auch bei der Studiengemeinschaft mitzuarbeiten. Und wer möchte, kann also gerne zu einer Exkursion mit dazukommen, und zwar in die Wutachschlucht, unweit von hier, also auch für die Schweizer gut erreichbar. Ein Exkursionswochenende, wo auch Kinder mit dabei sein können. Wir haben auch extra eine Jugend- und Kindergruppe, die dann auch etwas heruntergebrochen die Entstehung der Wutachschlucht erklärt. Und auch Botanik ist mit dabei, also nicht nur Gesteine. Und unsere Arbeit beschäftigt sich, wie gesagt, mit Geowissenschaften und Glauben. Und das Motto unserer Arbeit steht in Psalm 111, Vers 12. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, hat Freude daran. Und natürlich muss hier das Hörnli dazu, weil es natürlich einer der dekorativsten Berge ist, einerseits, aber geologisch auch ein sehr anspruchsvoller Berg andererseits. Aber das wäre mal ein Thema für eine Exkursion. Da ich immer wieder gefragt werde, auch wenn ich Predigten durchführe, wie alt ist die Erde, haben wir auch ein Video dabei zu diesem Thema. Und auch werde ich wieder gefragt, was ist denn mit der Wünschelrute dran? Auch dazu ein kleiner Vortrag. Wie gesagt, wer mehr wissen will, kann sich gerne an den Büchertisch wenden. Dort wird meine Frau Ihnen weiterhelfen oder wenn ich dann auch dort bin. In der Regel sind aber viele Fragen, die an mich gestellt werden, sodass ich in der Regel nicht zum Büchertisch durchkomme. Aber noch der letzte Hinweis auf die Homepage. Ich hoffe, dass die Nathels, wie ihr hier sagt, aus sind, beziehungsweise leise gestellt. Und wegen der Bilder, die ich jetzt bringe, bitte ich auch keine Fotoaufnahmen zu machen. Audioaufnahmen sind kein Problem. Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich jetzt mit Erdbeben. Und zwar unter zwei Fragen. Die eine Frage lautet, was sagen Geowissenschaftler? Was sagen die Geowissenschaften an sich zu dem Thema Erdbeben? Da haben Sie heute Abend eine kleine Lehrstunde. Für die, die das schon wissen, Sie können sich dann also entspannt zurücklehnen. Die anderen, da hoffe ich, dass etwas Neues mit dabei ist. Und natürlich die Frage, die mich auch als Christ interessiert, was sagt die Bibel speziell zu dem Thema Erdbeben? Haben Sie schon einmal ein Erdbeben erlebt? Darf ich da mal Handzeichen sehen? Ja, in der Basler Region ist es... Ja, also die meisten hier haben schon ein Erdbeben erlebt. Wenn Sie sich also jetzt informieren wollen über die Erdbeben in der Schweiz, gibt es ja auch eine entsprechende Homepage, wo Sie sich also dann auch nochmal die Erdbeben aktuell in Erinnerung rufen können. Ich hatte jetzt gerade am 21. vor drei Tagen aktualisiert und Sie sehen Laufenburg ganz in der Nähe von hier. Das waren Erdbeben, was man sicherlich im Schlaf gespürt haben kann. Und häufig, wie man auch hier sieht, im Wallis gibt es Erdbeben. Und hier in Basel gab es am 18. Oktober 1356 um 16 Uhr nachmittags ein sehr, sehr starkes Erdbeben. Was meinen Sie, ist diese Zeichnung, dieser Stich wahrheitsgemäß gezeichnet oder etwas übertrieben? Also die meisten meinen, das sei übertrieben. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Jedenfalls ist es interessant, dass in Basel das Erdbeben auch so ablief, wie es heute auch so ist bei starken Erdbeben. Es bleibt nicht bei einem Erdstoß, sondern es gibt mehrere Erdstöße. Und so wurden auch zwischen 22 und 24 Uhr am 18. Oktober 1356 mehrere Erdstöße registriert, die auch dokumentiert wurden. 8 Tage lang gab es dann Großbrände, denn das ist ja das Gefährliche. Durch ein Erdbeben werden dann plötzlich Brandherde freigesetzt, indem dann irgendwie offenes Feuer, ein Herd oder was umkippt und das ganze Haus mit abbrennt und 40 Burgen hier im Umland zerstört. Für diejenigen, die noch kein Erdbeben miterlebt haben, habe ich ein kleines Video mitgebracht, sodass Sie das etwas nachempfinden können und Sie können ganz entspannt und ruhig sitzen bleiben, wenn kein Erdbeben stattfindet jetzt die nächsten Minuten, dann können Sie also jetzt etwas sehen. Braucht jemand einen Kopfhörer?
Dann versteht man es besser. Okay? Alle verstehen.
Okay, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Geben Sie ruhig Handzeichen, wenn Sie etwas nicht verstehen oder zu schnell ich spreche. Ja? Also jetzt sehen Sie hier einen kleinen Film, wie das also sich zugetragen hat. Also das ist nachgestellt, aber das ist relativ gut. Nachgestellt. Zunächst mal bei einem starken Erdbeben hören Sie einen ziemlich lauten, dumpfen Knall oder ein lautes Geräusch und dann fangen die Dinge an zu wackeln, sodass eben auch Schränke aufplatzen und Geschirr herausfällt. So geschehen am 3. September 1978, also vor 40 Jahren. Und dieses Erdbeben war im Umkreis von 300 Kilometer spürbar, also sicher auch hier. In Basel, auf der Schwäbischen Alb, gab es dieses Erdbeben. Bei so einer Stärke von 5,7 ist es so, dass also Gebäudeschäden zu verzeichnen sind. Wenn Sie also morgens um 6 Uhr hier vorbeigelaufen wären, hätten Sie dann damit rechnen müssen, hier von Gebäudeteilen erschlagen zu werden. Und Menschen, die ein Erdbeben erleben, sind nicht nur äußerlich, sondern eben auch innerlich erschüttert. Jeder, der ein starkes Erdbeben schon mal erlebt hat, der wird das nicht mehr vergessen. Vor allem diesen lauten Knall oder dieses Krachen ist also sehr eindrücklich. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einige Sicherheitshinweise, wie die Feuerwehr sie auch geben würde. Was würden Sie jetzt machen, wenn ein Erdbeben passiert? Relativ schnell nach außen gehen. Wenn wir in dem Erdgeschoss sind, ist es natürlich gut. Nach außen zu gehen, wenn Sie aber nach außen gehen, müssen Sie beachten, dass Sie keine Gasleitung unterirdisch übertreten. Denn wenn diese Gasleitung dann bricht und explodiert, dann ist auch ein Problem. Also sinnvoll wäre natürlich sogar, wenn es ein starkes Erdbeben ist, unter die Bänke zu klettern, dass keine herabfallenden Gegenstände auf Ihren Kopf fallen. Denn wenn der Kopf ausgeschaltet ist, ist der ganze Mensch ausgeschaltet. Ja, in der Schweiz gibt es auch unterschiedliche Gebiete mit unterschiedlich starker Häufigkeit von Erdbeben. Diese Erdbebengefährdungskarte der Schweiz sehen Sie das in Graubünden und auch im Wallis, aber auch hier in unserer Region Basel, Rheingraben, rot straffiert ist und daher ist auch hier häufiger mit Erdbeben zu rechnen. Auch bei uns in Deutschland ist es so, dass Erdbeben nicht gleichmäßig vorkommen. Auch hier unten am Alpenrand überhaupt entlang sind häufig die stärksten Erdbeben zu verzeichnen. Die Häufigkeit ist sehr extrem hoch im Vergleich zu Norddeutschland, wo es so gut wie gar keine Erdbeben gibt. Und das heißt, dass wir als Geologen auch für die Fundamentierung von Gebäuden ganz anders Berechnung machen müssen, damit diese Standsicherheit, wie man sagt, von Gebäuden gewährleistet ist. Das heißt, hier zu bauen ist teurer aufgrund der Vorkehrungen. Man muss also ganz anders bewähren. Das wäre der Fachausdruck dafür. Weltweit ist die beste Internetseite des US Geological Survey, also der Geologen-Erdbebendienst der USA. Und Sie sehen, dass in den letzten 30 Tagen etwa 1993 Erdbeben stattgefunden haben, ab der Magnitude 2,5. Welches Erdbeben war denn zuletzt ein sehr starkes Erdbeben weltweit? Weiß es noch jemand? Italien, da kommen wir noch drauf, aber vor jüngerer Vergangenheit war das am 8. September und am 19. September letztes Jahr zwei sehr starke Erdbeben in Mexiko über der Magnitude 8,2 im 8. September und am 19. September die Magnitude 7,1. Sie sehen, dann können Sie solche Häuser nur noch abbrechen, weil sie nicht mehr reparabel sind. Und das, was Sie schon sagten, vor zwei Jahren knapp im August, begann eine Erdbebenserie im zentralen Apennin in Italien. Und in der Folge gab es dazu leider 300 Tote etwa, die zu beklagen sind, genau 298. Und wie ich schon sagte, ein Erdbeben bleibt selten allein. Und so war am 30. Oktober das schwerste Erdbeben, obwohl bereits am 24.8. der erste starke Erdstoß war, mit der Stärke 6,5 in 10 Kilometer Tiefe. Auch dort desaströses Bild. Und die Frage ist, ob das bis heute alles wieder aufgebaut ist. Jetzt gehe ich noch in das Jahr 2015 zurück. 2015, auch ein weltweit sehr starkes Erdbeben. In Nepal, richtig, in Nepal. Am 25. April 2015 in Nepal. Mit betroffen waren auch die Nachbarländer Indien, Tibet, China, Pakistan, Bangladesch. Und auch hier, Sie sehen es gleich, nur wenige Wochen später, am 12. Mai, ein weiteres sehr starkes Beben. Beides Flachbeben, wie wir sagen, 18 bzw. 15 Kilometer tief. Auch dort Häuser, die Sie nur noch abreißen können. Wer schon mal von Ihnen in Kathmandu war, weiß, was hier passiert. Nämlich wahrscheinlich gar nichts. Kein Geld dafür da, dann bleibt es so stehen. Und die Leute versuchen, irgendwo anders unterzukommen. Ein Erdbeben kündigt sich in der Regel nicht an. Sie sind auch nicht vorhersehbar. Plötzlich, und Sie sehen das an diesen blauen Linien, gibt es sehr starke Ausschläge. In der Regel ist der erste oder der zweite Stoß, wie jetzt hier auch in Nepal, mit der stärkste Ausschlag gewesen. Und dann gibt es eine Folge von Nachbeben. Deswegen gehen die Leute völlig richtig aus den Häusern heraus, um nicht durch ein schwaches Nachbeben im Haus selber erschlagen zu werden. Weil das Gebäude ist ja bereits geschwächt, beziehungsweise teilweise zerstört. Und dann reicht schon ein ganz schwacher Erdstoß, damit das restliche Gebäude zusammenfällt. Und was überhaupt nicht berechenbar ist, wenn eben dann, wie hier am 12. Mai, plötzlich nochmal ein sehr starkes Nachbeben kommt. Das Jahr 2011 war geprägt von Fukushima. Hier nochmal kurz die Zahlen zu Nepal. 9.000 Tote, 23.000 Verletzte, 500.000 Obdachlose, 600.000 zerstörte Gebäude. Und Sie sehen auch an diesen Jahreszahlen nebendran, in 2015 war das auch ein sehr starkes Erdbeben seit 1833. Ja, wie schon angekündigt, Fukushima, 11. März 2011. Auch ein Flachbeben, Magnitude 9,0. Wir werden auf dieses Erdbeben noch eingehen. Ich mache das jetzt nur mal chronologisch im Rückwärtsgang. Von heute 2018 sind wir jetzt in 2011. Ich hatte vorher schon den Namen gehört für 2010, Haiti. Haiti, Sie sehen hier die Magnitude nur relativ schwach, 7,0. Aber Dieses Erdbeben am 12. Januar 2010 war bis heute das schwerste Erdbeben in unserem Jahrhundert. 316.000 Tote sind zu beklagen, 310.000 Verletzte, etwa 1,9 Millionen Obdachlose. Und bei einer Einwohnerzahl von 3,2 Millionen Einwohnern in Haiti sind damit ein Drittel der Bevölkerung betroffen. Das heißt, dieses Land wird Jahrzehnte brauchen, um wieder aufgebaut werden zu können. Hinzu kommt, in Haiti gibt es kaum finanzielle Mittel. Die Menschen haben ihre Schäden nicht versichert und daher werden sie wahrscheinlich auch in diesem Zustand weiterleben müssen. Chile im 27. Februar 2010, auch ein sehr starkes Erdbeben mit 8,8 in 35 Kilometer Tiefe. Wenn Sie jetzt hier unterwegs mit dem Auto sind, ich war jetzt ja auch so auf ähnlichen Straßen hier in Basel unterwegs, plötzlich passiert ein Erdbeben, dann hat buchstäblich die letzte Stunde geschlagen. Bei diesem Erdbeben hat man zerstörerische Bodenbeschleunigungen beobachtet, die man bis dato nicht für möglich gehalten hatte. 70 Nachbeben, ein Tsunami, all diese Dinge sind Folgeerscheinungen von einem einzigen geologischen Ereignis. Und wahrscheinlich das nachhaltigste Erdbeben, das wir die letzten Jahre hatten, war der zweite Weihnachtsfeiertag. Auch an einem Tag innerhalb weniger Stunden waren 230.000 Tote zu beklagen. Die hier gelb gezeichneten Länder von Indien herunter bis Südafrika, über Madagaskar, dann natürlich Indonesien, all diese Länder waren von diesen Tsunami-Wellen betroffen. Sie haben dann keine Zeit mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Sie sind überrascht. Was beobachten wir als Geologen bei Erdbeben? Wir beobachten nach dem Erdbeben, nach dem Ausschlag, dass sich Erdbebenwellen in Bewegung setzen. Also hier bei uns im Rheingraben ein schematisches Bild zwischen Vogesen und Schwarzwald. Sie sehen hier Staffelbrüche innerhalb des Oberrheingrabens. Man nimmt eben an, dass entsprechend hier diese Erdbeben ausgelöst werden. Das ist unsere zweite Frage. Wie schnell laufen diese Prozesse ab? Und die dritte Frage, die ich heute Abend mit Ihnen angehen möchte, ist, was sagt die Bibel zu Erdbeben? Die erste Frage, was beobachten Geologen bei Erdbeben? Vor allem in Asien und in Japan gibt es sehr häufig Erdbeben. Und deswegen waren die ersten Vorstellungen, dass die Menschen glaubten, dass ein tiefer Wels im Ozean diese Erdbeben auslösen würde. Daher muss man ihn zum Schweigen bringen. Buchstäblich, die eine Methode sehen Sie, die Holzhammermethode. Man nehme einen Stock und einen Hammer und schlage dem Wels den Kopf ein. Oder man huldigt ihm. Man betet den Götzen an, der das verursacht. Tsunami, diese zwei Worte sehen Sie oben, das ist die sogenannte Hafenwelle, die dann in Japan desaströse Verwüstungen angerichtet hat und auch bis heute anrichtet. Wir hatten auch solche Tsunamis bei uns, zum Beispiel in Lissabon, dieses starke Erdbeben am 1. November 1755. Auch hier sehen Sie jetzt im Vergleich zu Basel ein ähnliches Bild. Und man hatte sich gefragt, was löst ein Erdbeben aus? Und ich bringe Ihnen ein Zitat eines hochgelehrten Wissenschaftlers zu dieser Zeit. Er sagt: Das Getöse, das bei dem Fortgange eines Erdbebens unter unseren Füßen verspürt wurde, ist vermutlich keiner anderen Ursache als unterirdischen Sturmwinden in den Grüften der Erde zuzuschreiben. Immanuel Kant. Wir schmunzeln heute darüber, aber es zeigt uns, wie Geowissenschaften arbeiten. Wir können nur aufgrund unserer Beobachtungen Ableitungen machen, Rückschlüsse. Und zu dieser Zeit war das ein zulässiger Rückschluss. Heute haben wir mehr Beobachtungen und können aufgrund dessen natürlich diese Ursachen anders beschreiben. Aber ob wir ins Schwarze treffen, bleibt dahingestellt. Denn Wissenschaft lebt vom Fortschritt, von weiteren Beobachtungen. Aber dieses Zitat zeigt uns, wie bescheiden eigentlich unser Wissen ist. Deswegen auch die Frage, was können wir eigentlich wissen? Speziell auch in den Geowissenschaften. Wir haben nur wenig Daten, wir spüren ein Erdbeben, aber wie es dann abläuft, das können wir alles beschreiben, das erkläre ich Ihnen noch. Aber die Ursachen, wie diese Dinge zusammenhängen, all diese Dinge müssen wir rückschließen. Die eigentliche Erdbebenforschung begann in San Francisco am 18. April 1906. Auch ein sehr starkes Erdbeben, so sah es aus nach dem Erdbeben. Die Straßen waren plötzlich verschoben und Sie sehen auch hier bei diesem Bauern, der hatte jeden Tag aus diesem kleinen Fenster den Mist entsorgt, einfach aus dem Fenster gekippt und dann hat er festgestellt, nach dem Erdbeben, sein Misthaufen ist plötzlich hier, nicht mehr dort. Also ich brauche diesen Misthaufen nicht mehr wegräumen. Aber was war bekannt bis zu diesem Zeitpunkt? Bis 1960 hatte man die Vorstellung innerhalb der Geologie, dass die Erde sehr, sehr stabil sei, dass Bewegungen kaum innerhalb der Kruste passieren, dass also stabile Blöcke wie zum Beispiel hier Vogesen und Schwarzwald mit Gneisen und Graniten sehr stabile Gesteine sind, das sind sie natürlich. Und dazwischen gibt es Tröge, die sich absenken, wie zum Beispiel auch in der variszischen Saumtiefe, im Ruhrgebiet oder anderes. Aber es gab Kritik bereits vor über 100 Jahren an diesen Vorstellungen, an diesen statischen Vorstellungen. Könnte es nicht sein, dass die Erde sich doch bewegt? Also dieselbe, die Oberfläche der Erde in Bewegung ist. Und das hatte vor über 100 Jahren bereits Alfred Wegener vorgeschlagen, als er festgestellt hat, dass die Kontinente eigentlich wie Puzzleteile ineinander passen. Das haben auch schon andere vor ihm beobachtet, natürlich. Aber er hatte auch geologische Indizien formuliert, dass nämlich der Ozeanboden aus vulkanischem Material, aus Basalten besteht und die kontinentale Kruste eben überwiegend aus granitischen Gesteinen beziehungsweise aus Ablagerungsgesteinen. Aber diese Arbeit oder diese Arbeiten von Alfred Wegener blieben bis in den 60er Jahren völlig unbeachtet. Dann hat ein starkes Erdbeben 1964 am 27. März in Alaska, in Anchorage mit der Magnitude 9,2 und Sie sehen buchstäblich die Erde aufgerissen. Und das Interessante ist, dann einerseits sind Gebäude völlig zerstört und nebendran, wenige Meter, 10er Meter entfernt, unbeschädigt. Warum? Und seit dieser Zeit hat man geforscht und hat festgestellt, Alfred Wegener mit seinem Modell liegt besser als die übrigen bisherigen Modelle. Und seit dieser Zeit wird in den Geowissenschaften, was Sie hier animiert sehen, das sogenannte plattentektonische Modell vertreten, dass also die Kontinente sich auseinander bewegen. Und an diesen Bewegungszonen gibt es entsprechend Erdbeben einerseits und Vulkanismus andererseits. Und Sie sehen zum Beispiel auf der russischen Halbinsel, wenn man so will, ja, auf dem russischen Kontinent oder auf kanadischen Kontinent oder in Brasilien und so weiter, auch in Australien, so gut wie keinen Punkt mit einem Erdbeben. Aber an den Rändern, zum Beispiel mittelozeanischen Rücken, deswegen machen wir auch Exkursionen nach Island, um das auch mal live zu beobachten. An diesen Plattenrändern, wie man heute weiß, dort passieren Erdbeben und Vulkanismus. Und daher war auch dieses starke Erdbeben Haiti so desaströs, weil sich die karibische Platte hier bewegt, gegen die nordamerikanische Platte zum Beispiel. Ein Zitat dazu, bis dahin, bis in die 70er Jahre hinein, erschien die Verschiebung der Kontinente den meisten Geologen undenkbar. So Professor Miller, 1992. Warum erschien den Geologen die Bewegung der Erdkruste undenkbar? Haben Sie da eine Idee? Nach dem, was Sie jetzt gehört haben. Sie meinten alle, dass die Erde stabil sei. Sie konnten sich das gar nicht vorstellen, obwohl bereits bei dem Erdbeben 1906 deutlich zu beobachten war, wie zum Beispiel dieser Zaun sich hier auseinander bewegt, an der berühmten San Andreas Fault, dieser Verwerfung über 1100 Kilometer Länge, innerhalb kurzer Zeit Meterbeträge versetzt werden, sagen wir. Also nicht Zentimeter sich bewegen, sondern buchstäblich Meterbeträge. Heißt also, dass die Plattentektonik heute das Modell ist, mit dem wir arbeiten. Allerdings, das sage ich Ihnen gleich dazu, es gibt auch Kritiker zu diesem Modell, die berechtigte Argumente bringen. Aber im Großen und Ganzen kann man sehr gut mit diesem Modell arbeiten. Sie sehen Vulkanismus. Und dann bewegt sich die ozeanische Platte nach unten unter den entsprechenden Kontinent. Dort wird das Material aufgeschmolzen und so entsteht Vulkanismus. All diese Dinge kann man nachvollziehen. Die Begriffe Hypozentrum und Epizentrum haben Sie sicher schon gehört. Das Hypozentrum ist der eigentliche Erdbebenherd und das Epizentrum ist der nächstgelegene Punkt an der Erdoberfläche, wo man diese Erdstöße wahrnimmt. Wenn sich also jetzt ein Erdbeben ereignet, nimmt man an, dass sich irgendwo Gesteinspakete gegeneinander bewegen und ruckartig auseinander sich bewegen. Damit wird zunächst mal in einer schallwellenähnlichen Frequenz, 6 Kilometer pro Sekunde wohlgemerkt, ein Impuls ausgegeben. Das ist diese weiße Linie, gefolgt von sogenannten Scherwellen, die dann hinterherkommen. Und Sie sehen die roten Punkte. Dort wird dann, ähnlich wie hier mit diesem Mikrofon, ein Geophon zeichnet dann diese entsprechenden Ausschläge auf. Sie sehen das auch hier, sehen Sie diese Ausschläge. Und deswegen war schon 12 Minuten nach dem schweren und verheerenden Erdbeben am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004, 12 Minuten bereits hier in Europa bekannt, das muss ein ganz schweres Erdbeben gewesen sein auf oder vor Sumatra. Also wie gesagt, zunächst mal, und Sie sehen hier den verschiedenen Einsatz der sogenannten P-Wellen, dann der S-Wellen oder Scherwellen und dann der Einsatz der sogenannten L-Wellen oder Longitudinalwellen. Das sind also diese Wellen, die nacheinander kommen. Und man hat den Ausschlag als Maß für die durch ein Erdbeben freigesetzte Wellenenergie. Man kann sich das so vorstellen, Sie haben eine Bewegungsrichtung und animiert versuche ich Ihnen das zu zeigen anhand dieser Feder, die hin und her bewegt wird, eine sogenannte Kompression, Expansion. Als zweites kommt die sogenannte Scherwelle mit dieser wellenartigen Bewegung, wie wenn Sie einen Strick herauf und herunter bewegen. Und in der Animation können Sie sich das also hier so vorstellen, dass also ein Gebäude durchaus so eine P-Welle überlebt, aber eben nicht eine S-Welle. Dann haben Sie erste Gebäudeschäden zu verzeichnen. Sie sehen also jetzt die Bewegung parallel nochmal zu dem Film mit der Kaffeetasse. Jetzt haben Sie eine richtige Wellenbewegung. Daher halte ich diese Grafiken von Lissabon oder auch von Basel durchaus für realistisch, ab einer gewissen Erdbebenstärke. Wenn sehr starke Erdbeben stattfinden, zum Beispiel über der Stärke 6, 7, 8, 9, beobachtet man weitere Wellen, die dreidimensional in alle Richtungen gehen, in sich rotieren und dann auch entsprechend den gesamten Boden, das Gestein durchbewegen. Das heißt, ab einer gewissen Erdbebenstärke können Sie kein Haus mehr sicher bauen. vermutlich ab der Stärke 7,5 bis 8, muss man sagen, dass wahrscheinlich jedes Gebäude auch dann entsprechend zerstört ist. Die Erdbebenstärke wird gemessen nach Charles Richter. Er war derjenige, der geholfen hat, die Erdbeben nicht nur nach den Schäden zu klassifizieren, wie stark ist ein Gebäude zum Beispiel zerstört, Mercalli hat es gemacht, aber Charles Richter hat eine wissenschaftliche Methode nach dem 10er-Logarithmus vorgeschlagen, die mehr oder weniger bis heute, es gibt verschiedene Methoden, das Erdbeben zu messen, und die Richterskala ist am einfachsten verständlich. Ich erkläre es einfach so, jede Erdbebenstufe bei ihm ist um den Faktor 10 höher. Er wählt einen fiktiven Ausschlag eines Seismographen in 100 Kilometer Entfernung von dem Erdbebenherd. Und so sollten Sie also auch Acht haben auf die Nachkommastelle. Also wenn zum Beispiel die Magnitude 4 bei Richter 1 wäre, ist die Magnitude 5 schon 10-mal so stark, Magnitude 600-fach und die Magnitude 7000-fach. Und auch die Häufigkeit der Erdbeben ist nicht gleichmäßig verteilt, weltweit. Hier links habe ich mal aufgezeichnet, bis zur Stärke 3 merken Sie kaum ein Erdbeben. Es sei denn, Sie sind sehr empfindlich und schlafen gerade, am besten noch auf dem Erdboden. Aber ab der Stärke 3 sind es also wie fahrende LKWs, die Gläser klappern, Bauschäden. Und ab 7 gibt es Erdspalten, 8 Verwüstungen und man könnte sagen, ab der Stärke 9 hätten wir schon Meteoriteneinschläge. Daneben habe ich jetzt aufgezeichnet die verschiedenen Erdbeben, auch neuerlichen Datums, Erdbeben 1960 von Chile oder Fukushima, Chile 2010 oder Sumatra 2004. Und der weltweit stärkste Nukleartest der UdSSR seinerzeit kommt aber an der Stärke nicht heran, wie jetzt diese Starkbeben. Das ist in gewisser Weise noch beruhigend, aber man sieht doch, was der Mensch in der Lage ist, an Energie freizusetzen durch seine Waffen. Was meinen Sie jetzt nach dieser Grafik? Es ist ein Mathematiker natürlich im Vorteil. Wie viel Erdbeben pro Tag weltweit stattfinden? Also so viele Mathematiker gibt es hier nicht. Also 8000 pro Tag, 3 Millionen etwa pro Jahr, die also hier umgerechnet stattfinden. Aber was wissen wir tatsächlich über die Abläufe innerhalb unserer Erdkugel? Wie tief wurde überhaupt schon gebohrt in der Erdkruste? Weiß es jemand? 12 Kilometer, das sind 6371 Kilometer. 12 Kilometer hat der Mensch gebohrt. Und dass unser Wissen relativ ist in der Geologie, zeigt eben zum Beispiel auch das Erdbeben hier in Basel, ausgelöst durch die Geothermie im Dezember 2006. Vielleicht erinnern sich noch einige. Und es wurde dann in der Presse geschrieben, erschütterter Glaube an die Alternativenergie. Basler Deep Heating Mining Project bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Das war eine Bohrung nur von 5 Kilometern. Und der Mensch hat durch diese Bohrung, indem er kaltes Wasser in die Erde eingibt und erhofft, das heiße Wasser unbehelligt herauszunehmen, Erdbeben ausgelöst. Also wenn ich jetzt einen Eimer kalt Wasser nehme und Ihnen über den Rücken schüttel, dann schütteln Sie sich auch plötzlich. Und so vergleiche ich das mit der Erde. Sie schüttelt sich. Lässt sich das einfach nicht gefallen, wenn der Mensch ein bisschen meint, er könnte da mal kurz kalt Wasser reinpressen. Dass unser Wissen bescheiden ist, das möchte ich sehr stark betonen. Denn zum Beispiel hat man beobachtet in Sumatra, dass eine Stunde vor Eintreffen des Tsunamis bereits die Elefanten die Flucht ergriffen haben. Oder in Japan wird intensiv geforscht, inwieweit Fischfangquoten, die signifikant sind, oder Regenwürmer, die Tage zuvor, vor dem Erdbeben, austreten, das wissen. Also unser Wissen ist relativ bescheiden. Schauen wir uns das jetzt etwas näher an, wie schnell geologische Prozesse ablaufen, möchte ich dieses Beispiel des Sumatra-Bebens herausgreifen. Auch hier eine Folge von vielen Nachbeben. Was meinen Sie, wie lange das eigentliche starke Initialbeben hier am 26.12. gedauert hat? Es waren 8 Minuten. 8 Minuten lang? Jetzt stellen Sie sich vor, die Erde bebt in dieser Stärke eine halbe Stunde oder eine Stunde. Man hat also dieses Erdbeben bei uns im Schwarzwald registrieren können und auch befürchtet, dass die Erdachse sich bereits leicht verschiebt oder zumindest mal rotiert. Und die Folge der Nachbeben führt natürlich dazu, und Sie sehen das hier schön perlschnurartig aufgereiht, die Vulkanismen. Krakatau 1883, damals 35.000 Opfer, damals war die Erde weitaus nicht so dicht besiedelt wie heute. Und das Gefährliche sind natürlich diese Tsunamiwellen, die plötzlich an Land auftauchen, weil untermeerisch der Impuls einfach durch das Wasser weitergegeben wird. So kann also hier innerhalb kurzer Zeit durch so einen Stoßimpuls eine Wellenlänge erreicht werden von bis zu 250 Kilometer. Geschwindigkeiten von 800 Stundenkilometer. Das entspricht einem normalen Passagierflugzeug. So schnell bewegt sich dann durch das Wasser dieser Impuls und deswegen können sich plötzlich an Land 100 Meter Wassersäule auftürmen. Und wenn so etwas passiert, das schauen wir uns etwas näher an, in dieser stark betroffenen Gegend von Banda Aceh bei Sumatra, nördlich von Sumatra hier auf der Insel, so sah das vorher aus und nach diesem Tsunami sehen Sie kein einziges Haus mehr, Straßen abgerissen, total überflutet, abgetragen. Hier Banda Aceh, die Ortschaft selbst, völlig intakt vor diesem Tsunami. Und hinterher sehen Sie überall riesige Schuttmengen. In kurzer Zeit wurde das ganze Material also hier abgelagert und sedimentiert. Küstenlinien haben sich verschoben auf Ceylon oder Sri Lanka. Innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit neue Küstenlinien. Sie lesen immer wieder, die Erdplatten bewegen sich im Zentimeterbereich pro Jahr. Was hat man aber gemessen nach diesem Erdbeben? Man hat gemessen, dass man hier an dieser Risszone von 1200 Kilometern eine Hebung der gesamten eurasischen Platte stellenweise bis zu 20 Meter hatte. Und auch in der horizontalen, also nicht nur die vertikale Bewegung in ähnlicher Höhe, bis zu 30 Meter. Das heißt, plötzlich kommt der Meeresboden aus dem Wasser und es führt natürlich dazu, dass zum Beispiel Korallen sterben, wie hier auf dieser Insel vor Sumatra zu beobachten. Plötzlich wurde hier das gesamte Korallenriff herausgehoben im Umkreis von 300 Kilometern. Also diese Prozesse passieren sehr schnell. Also was beobachten wir? Gegenwärtige Katastrophen zeigen, dass geologische Prozesse überraschend schnell ablaufen können und frühere Katastrophen, und das ist mir jetzt auch wichtig, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, können ebenso schnell abgelaufen sein, also auch geologische Prozesse verursacht haben. Aber wenn diese Erdbeben sehr lange gehen, das habe ich gerade versucht anzudeuten, dann ist es so, dass diese globalen Ereignisse Angenommen, so ein Erdbeben passiert eine Stunde, dann haben Sie ein globales Problem. Weil diese ganzen Risse, diese Plattenbewegungen innerhalb dieser Zeit von einer Stunde weltweit in Bewegung kommen. Umgekehrt natürlich für die Fragestellung, wie betreiben wir Geologie in einem biblischen Zeitrahmen, sind das auch unsere Ansätze, um kürzere Zeiträume zu diskutieren. Deswegen möchte ich Ihnen, sofern Sie diese CD noch nicht kennen, beziehungsweise DVD, in Stein gemeißelt empfehlen, weil die gleichen Beobachtungen durch zwei Brillen unterschiedlich deutbar sind. Und mittlerweile haben wir aufgrund von Beobachtungen, auch an Katastrophen, die Möglichkeit, auch Erdgeschichte anders zu verstehen. Das andere Buch hier, was ich noch empfehlen möchte, ist von David Pawson. David Pawson hat 2004 den Tsunami miterlebt und darüber dieses Buch geschrieben. Das hat sein Gottesbild völlig verändert. Und damit möchte ich überleiten zu unserer dritten Frage: Was sagt die Bibel speziell zu Erdbeben? Wo taucht in der Bibel das erste Erdbeben auf? Wo steht wörtlich, dass die Erde bebt? Das erste Mal in der Bibel. Bei der Sintflut, sagt jemand, Golgatha höre ich. In der Wüste, wo, bezüglich wen? Korach, die Söhne Korachs, ja. Das erste Mal, wo das auch steht, das Wort, die Erde bebt. Da wurde die Erde zerteilt, steht dort, Peres. Ja, Psalm 104, das ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Das erste Mal, wo ist das erste Mal, wo es wörtlich steht? Ja. Bitte? Elia. Nein. Bei den 10 Geboten. Berg Sinai. Dort finden wir das Wort zum ersten Mal. Und dort heißt es, Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg und der ganze Berg erbebte heftig. Also Gottes Gegenwart kündigt sich hier durch ein Erdbeben an. Ich greife nur einige Dinge heraus, weil es sehr unterschiedliche Anlässe sind, wo in der Bibel Erdbeben beschrieben werden. Gottes Zorn über die Sünde, das gibt es öfters. Ich greife nur eine Stelle heraus aus Jesaja 29. Vom Herrn der Heerscharen wird Strafe geübt werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Und was ich schon gehört habe, natürlich Golgatha. Der römische Hauptmann, nachdem sie Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, riss der Vorhang im Tempel entzwei und die Erde erbebte und die Felsen zerbrachen. Der Hauptmann und die Soldaten, die den gekreuzigten Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was geschah. Sie fürchteten sich sehr und sprachen, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und dann lesen wir auch in der Apostelgeschichte, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Und auch im Gefängnis in Philippi. Als Paulus und Silas das Evangelium dort verkündet hatten, wurden sie eingesperrt, festgeschnallt bzw. gekettet im Inneren des Gefängnisses und dann geschah um Mitternacht ein gewaltiges Erdbeben. Das Gefängnis wurde erschüttert bis auf die Grundmauern. Aus dem Schlaf gerissen, fragt der Gefängnisaufseher voller Schrecken, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was passiert bei einem Menschen, wenn er äußerlich so erschüttert wird? Er ist mit dem Tod konfrontiert. Und er fragt, was kommt nach dem Tod? Und jetzt sagt Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du mit deiner Familie gerettet werden. Was heißt das? Glaube an Jesus. Glaube heißt, dass ich nicht mehr egoistisch mein Leben bestimme. Ich muss mich ganz bewusst für Jesus Christus entscheiden. Denn genauso wie bei diesem Gefängnisaufseher war Jesus außerhalb seines Lebens. Und der Egoist, der selber sein Leben bestimmt, der entscheidet, wie er sein Leben ordnet. Das sollen diese schwarzen Punkte darstellen. Aber wenn ich Jesus in mein Leben einlasse, was zum Beispiel durch ein Gebet passieren kann, wenn Sie ernsthaft Jesus anrufen, dann wird er sich auch zeigen und Sie können ihn auch persönlich erleben. Das hat auch mein Leben völlig verändert. Und er ordnet dann auch unser Leben, genauso wie bei dem Gefängniswärter. Er schmeißt uns nicht raus, Jesus, sondern er nimmt uns an der Hand und wir lernen von ihm unser Leben zu gestalten. Ich werde jetzt immer wieder gefragt, nehmen die Erdbeben zu? In Bezug auf die Endzeitreden, das richtet sich jetzt auch vor allem an diejenigen unter uns, die die Bibel selber lesen. Dort heißt es zum Beispiel in Matthäus 24, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben, so Markus 13, und ein Königreich gegen das andere und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Zunächst mal lesen wir im Textzusammenhang nichts von einer bewussten Zunahme, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, aus dem US Geological Survey alle Erdbeben herauszunehmen, das sind etwa 552.000 Stück, von 1973 bis 2016, hier aufgetragen nach der Magnitude 3, und hier sieht man eine deutliche Signifikanz der Zunahme. Also schon ein deutlicher Hinweis. Und dann hat mich noch interessiert, inwieweit auch die Starkbeben, also die Stärke 7,7 und mehr, ob sie auch zugenommen haben. Und da habe ich von 1902 bis 2017, ist es glaube ich sogar, das Ganze hier dargestellt. Und man sieht sehr deutlich, dass mit der Jahrtausendwende auch eine signifikante Zunahme zu beobachten ist. Die Erdbeben sind auch häufig in der Bibel als Gerichtszeichen zu sehen, und zwar auf dem Weg zu Gottes Gerichtstag. Die Bibel verschweigt uns nichts bezüglich der Zukunft der Erde, und es wird einen Gerichtstag geben, der sich auch durch Erdbeben ankündigt. Vom Ende der Welt hören wir Lobgesänge, gepriesen sei der Gerechte. Doch ich sage, ich vergehe, mir wird schlecht. Es herrschen Verrat, Diebstahl, Betrug und Bestechlichkeit. Über euch Bewohner der Erde kommt Schrecken und Grube und Netz. Die Grundfesten der Erde beben, es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Sünde lastet schwer auf ihr. Sie wird fallen und nicht wieder aufstehen. An diesem Tag wird der Herr die Engel des Himmels und die Könige der Erde zur Rechenschaft ziehen, so Jesaja 24. Und auch in der Offenbarung lesen wir sehr deutlich von Erdbeben im Zuge, dass es auf dem Weg zu einer neuen Schöpfung über das Gericht mit Erdbeben einhergehen wird. Der siebte Engel schüttete seine Schale in die Luft. Da erklang vom Thron des Heiligtums im Himmel eine gewaltige Stimme: Es ist geschehen. Blitze zuckten über den Himmel und der Donner krachte. Die Erde bebte so heftig, wie es noch niemals vorher geschehen war. Also die Bibel sagt, dass es ein Erdbeben geben wird, so stark, wie es noch nie vorher geschehen war, solange Menschen auf ihr Leben. Die große Stadt zerbrach in drei Teile und die Städte der Welt sanken in Trümmer. Gott hat das große Babylon und seine Sünden nicht vergessen. Schonungslos und ohne Erbarmen bekam es Gottes Gericht zu spüren, so Offenbarung 16. Und beim genauen Bibelstudium hat mich jetzt verwundert, dass es auch im Himmel ein Erdbeben, ein Himmelsbeben, müsste man richtigerweise sagen, gibt. Wir lesen, seine Stimme hat zu jener Zeit am Sinai die Erde erschüttert. Das haben wir gerade ja schon gelesen. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Und nach dem Geschaffenen wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Jetzt ist es 8 Uhr. Zeit zur Pause. Mit dem Schwerpunkt Fluten und Stürme. Moment mal, das ist ja hier falsch, sehe ich gerade. Das war schon angesprochen. Angesprochen in der Anmoderation des Sturmtiefs Friederike am 18. Januar 2018. 10 Tote, 1 Milliarde Euro Gesamtschaden. Und auch diese beiden Stürme Harvey und Irma im September haben hier ein Novum geschaffen. Und zwar ein Novum der Gestalt, dass diese Stürme eine Kategorie erreicht haben, wie das bisher noch nicht der Fall war, und zwar zusammen. Irma vom 30.08. bis zum 12.09. mit der Kategorie 5 eines Hurricanes und Harvey vorher vom 17.08. bis zum 1.09. mit der Kategorie 4. Die beiden Stürme haben sich also überschnitten und es war in Nordamerika noch nie ein so regenreicher Sturm gemessen worden wie dieser Sturm Harvey. Und es waren ja mehrere Stürme, die, und es war das Novum, gleichzeitig auch aufgetreten sind, nacheinander. Daher sprach man von der sogenannten superaktiven Hurricane-Saison. Und das Einmalige bei dieser Saison, man spricht ja hier wie so bei der Fußballsaison oder was auch immer, jetzt von der Hurricane-Saison seit einigen Jahren, da komme ich noch drauf, dass Irma und Jose das erste Mal gleichzeitig zwei Hurricanes im Atlantik mit mehr als 240 Stundenkilometer gleichzeitig stattgefunden haben. Das war letztes Jahr das Novum. Sie sehen hier entsprechend aufgetragen auf diesem Tableau die nacheinander folgenden Stürme von Juni bis Oktober. Also in unserem Sommer haben wir hier diese sogenannte Hurricane-Saison. Ich gehe zurück in das Jahr 2016. Hier Wassermassen und Schlamm am 1. Juni in Simbach. Das ist eine ganz normale Straße, wie Ihre Hollé-Straße hier vor der Tür. War plötzlich ein reißender Fluss. Alles wird abgetragen, relativ schnell abtransportiert, so in Simbach. Und wenn das Wasser abgelaufen ist, sieht man, was passiert ist. Sie können hier alles entsorgen und wegschmeißen. Simbach war nicht das Einzige, auch Braunsbach nach dem 30. Mai sehen Sie hier eingeregelt die Autos. Das ist für uns Geologen interessant. dass also die Strömungsrichtung rekonstruierbar ist. Wenn ich jetzt über diese Zahlen spreche und auch Gebäudeschäden, Menschenleben, dann bin ich da selber sehr betroffen davon. Aber ich rede natürlich jetzt auch aus dem Blickwinkel eines Geologen darüber. Sie werden jetzt einige Zahlen hören, die doch sehr erschreckend sind. Der Rekordzyklon Winston verwüstete Fidschi im Februar und März 2016. Das war bis dahin der stärkste tropische Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen auf der Südhalbkugel. Und man hat dort mittlere Geschwindigkeiten, wohlgemerkt mittlere Geschwindigkeiten, bis fast 300 Stundenkilometer gemessen und Böen bis 350 Stundenkilometer. Das sind also schon Zahlen, die uns die letzten Jahre, so langsam gewöhnt man sich dran, ja, Hurricane-Saison und da passiert ein Sturm und da ist so und so viel kaputt. Aber was ist eigentlich ein Sturm? Ein Sturm ist ein starker Wind, sagen wir mal ganz salopp, der etwa 21 Meter pro Sekunde schnell ist oder umgerechnet 75 Stundenkilometer etwa. Und ein Orkan ist eben ein starker Sturm mit Windstärke 12 oder 118 Stundenkilometer pro, also 118 Kilometer pro Stunde. Wie entsteht ein Sturm? Die meisten von Ihnen wissen das. Wir haben unterschiedliche Luftdruckmassen. Und wenn extrem hohe Druckunterschiede in kurzer Zeit, auf kurzer Distanz zu messen sind, entstehen eben starke Winde aufgrund dieser großen Druckunterschiede zwischen Hoch und Tief. Daher spricht man dann auch von einem Sturmtief. Das ist also ein Tiefdruckgebiet, das zu einem Sturm mit Windstärken von 9 bis 11 sein kann. Und dann eben ein Orkantief ab der Stärke 12. Die Begriffe für tropische Wirbelstürme sind auf der Erde verteilt. Und zwar ist es so, dass wir von Hurricanes sprechen im Atlantik, vornehmlich natürlich in südlich Florida, Mexiko. Dann sprechen wir von Taifun, auch das gleiche, ein tropischer Wirbelsturm, im Nordpazifik und im Südpazifik von einem Zyklon. Also Zyklon, Taifun und Hurricane sind die gleichen Begriffe, aber die meinen den gleichen Begriff, tropischen Wirbelsturm. Ich möchte jetzt auch wiederum drei Fragen stellen an Sie. Wie häufig finden Naturkatastrophen statt? Das ist die erste Frage. Dann nehme ich Sie wieder mit hinein, die letzten Jahre, welche Naturereignisse waren, speziell Fluten, Stürme. Und was können wir beobachten bei Fluten? Da werde ich noch mal kurz auf Fukushima eingehen. Und dann abschließend, was sagt die Bibel im Allgemeinen dann auch zu Naturkatastrophen, Schwerpunkt Fluten und Stürme? Kommen wir also zur ersten Frage, wie häufig finden Naturkatastrophen statt? Wurde auch schon darauf hingewiesen in der Anmoderation, 1999, übrigens auch der zweite Weihnachtsfeiertag, innerhalb eines Tages war der Schwarzwald nicht mehr der, der er vorher war. Böen mit bis zu 272 Stundenkilometer am Hohen Tviel bei Singen gemessen. Es war der sogenannte Jahrhundertsturm mit 110 Toten. Allein in Baden-Württemberg fiel das Dreifache des Jahresholzeinschlages, also 30 Millionen Festmeter. Im Jahr 2, also 2002, in unserem neuen Jahrhundert, hat man gesprochen von der Sachsenflut oder Jahrhundertflut, wenn Flüsse im Wasser ertrinken. Auch ein interessantes Titelbild des Spiegels damals. Und vielleicht erinnern Sie sich, dort hat so das Bewusstsein für die sogenannte Hurricane-Saison begonnen. Vier Hurricanes von August bis September 2004. Das waren also hier Charlie, Francis, Ivan, Shan. die nacheinander gekommen sind. New Orleans war bedroht. Und diese vier Wirbelstürme haben unser Bewusstsein verändert. Sie haben aber gerade gesehen, was im letzten September los war. Das waren nicht nur vier. Das war eine ganze Anzahl von Hurricanes, die nacheinander gekommen sind. Jedenfalls 2004, 14 Jahre knapp her, 15 tropische Wirbelstürme hat man damals registriert, Gesamtschaden 60 Milliarden US-Dollar. Münchner Rückversicherung, auf die ich mich hier beziehe, die teuerste Hurricane-Saison aller Zeiten. Gesamtschaden 145 Milliarden US-Dollar. Das war vor 14 Jahren eine große Zahl. Wir haben uns übrigens auch an die Inflation der Zahlen gewöhnt. Fällt uns gar nicht mehr auf, aber wir werden so adaptiert. Sie werden das gleich noch sehen. Das stärkste Ereignis war 2004, das hatte ich schon gesagt. Das Seebeben und der Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber dann kam das Jahr 2005. Dort hat sich so langsam auch der Begriff Monsunregen in Mitteleuropa durch die sogenannte 5B-Wetterlage etabliert. Auch Sie hier in der Schweiz waren betroffen. Bern ist nämlich untergegangen in den Fluten und Teile im Berner Oberland waren abgeschnitten. Auch in Brienz war es ja so, dass hier plötzlich ein Schlammstrom die gesamte Gegend um den Thunersee verändert hat, Brienzer See. Und natürlich auch der Zugang nach Grindelwald, abgerissene Kantonsbrücke hier im Lütschental. Zum Teil mussten ja die Leute mit dem Hubschrauber versorgt werden. Das war im Jahr 2005. Wohingegen 2004 New Orleans noch verschont geblieben war, war im Jahr 2005 Katrina der verheerende Sturm, dem dann New Orleans zum Opfer fiel. Die Menschen versuchen natürlich, wenn so ein Wirbelsturm kommt, sich zu helfen. Aber Katrina kam unaufhaltsam auf New Orleans zu. Und bis heute ist New Orleans durch diesen Sturm gezeichnet. Der Mississippi ist über die Ufer getreten, der Hafen völlig zerstört. Und Sie sehen auch hier, die Küstenlinie hat sich verändert. Die Gifte aus dem Hafen sind in das Meer gekommen. Und geologische Prozesse waren buchstäblich sehr schnell zu beobachten. Das Jahr 2005 war eines der katastrophalsten Jahre überhaupt. Ich will nur kurz hinweisen auf das schwere Erdbeben in Pakistan, Schlammströme in Mittelamerika und viele weitere Katastrophen. So musste dann im Jahr 2005 die Münchner Rückversicherung erneut sagen, das Jahr der Rekorde, und hat eine Gesamtschadensbilanz von 185 Milliarden US-Dollar gezogen. Das Jahr 2006 verlief relativ ruhig, aber das Jahr 2007 war auch ein sehr desaströses Jahr. Sie sehen hier mit dem kleinen Pfeil so ein Wirbelsturm, den Sturm Dean. Übrigens war es ja dann auch so, dass jetzt auch Männer und Frauen bei den Stürmen gleichberechtigt wurden. Also nicht nur die Stürme für die Frauen und die Hochs für die Männer, sondern das wurde dann auch jetzt gleich verteilt. Der Dean ist also ein männlicher Vorname für diesen Sturm. Hat man seit einiger Zeit dann verändert. Und vor allem wieder Mittelamerika war sehr stark betroffen. Die Münchner Rückversicherung bilanziert zu 2007 und sagt, nach den Rekordjahren 2004 und 2005 ereigneten sich in 2007 weltweit 960 Naturkatastrophen. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der systematischen Erfassung. Gesamtschadensbilanz 82 Milliarden US-Dollar, das war natürlich noch relativ bescheiden, aber 960 Naturkatastrophen. Aus dem Jahr 2008 greife ich auch nur einen einzigen Sturm heraus, und zwar den Hurricane Ike, auch wiederum im September, 100.000 Häuser überschwemmt, Allein dieser Sturm nur hat einen Schaden mit 31,5 Milliarden US-Dollar. Wer weiß noch die Zahl von 2004 mit diesen tropischen Regen, tropischen Stürmen, Hurricanes, Ike, hier und dort war es Shan. Es waren 60 Milliarden fürs gesamte Jahr 2004 und hier hat ein Sturm die Hälfte schon verursacht. Sie sehen also eine systematische Zunahme. Bis dahin größter Hurrikan im Atlantik. So sah das also vorher aus, zum Beispiel in Galveston in Texas 2008 und hinterher sehen Sie mehr oder weniger so gut wie kein Haus mehr hier stehen. 2010 war Pakistan sehr stark betroffen. Der Indus ist über die Ufer getreten. Und Sie sehen in den unterschiedlichen Blautönen die unterschiedlichen Wasserstände des Indus. Was ist für Sie gefährlicher, Wasser oder Feuer? Wasser. Wasser kommt plötzlich. Und wenn Sie Glück haben, retten Sie sich mit Ihrem Hab und Gut, wie hier. Die Menschen nehmen gerade noch alles mit sich. Und wer jetzt überlebt auf einer kleinen Insel, der hatte Glück. Die anderen sind ertrunken im Wasser. Hier 14 Millionen Menschen waren betroffen, davon benötigten 6 bis 7 Millionen humanitäre Hilfe. Dann haben sich die westlichen Länder aufgemacht, Pakistan zu helfen, um solchen Menschen zu helfen, die überlebt haben. Welches Problem haben diese Menschen? Wasser. Sie können im Wasser ertrinken, aber sie können dieses Wasser nicht trinken. Und dann sagte eine Krankenschwester der Deutschen Missionsgemeinschaft, die Taliban wollten keine ausländische Hilfe von Ungläubigen zulassen und leider traf es wieder die Menschen am härtesten, die bereits beim Erdbeben 2005 alles verloren hatten. 2010 gab es eine große Dürre in Russland, das ist dieser orangene Punkt, dann das Erdbeben China, dann Christchurch, Sie erinnern sich, dann haben wir Haiti kurz angesprochen, dann auch nochmal Chile, das starke Erdbeben. Und Sie können sich denken, die Münchner Rückversicherung sagt, 2010 war nach 2007 das Jahr mit den meisten Naturkatastrophen seit 1980. Mit 960 Elementarschadenereignissen wurde das Mittel der vergangenen 10 Jahre weit übertroffen und die Gesamtschadensbilanz betrug 150 Milliarden US-Dollar. Allein auf die 4 schweren Erdbebenkatastrophen des Jahres, Haiti, Chile, China, Neuseeland, entfiel knapp ein Drittel. Und dann kam das Jahr 2011 mit der Dreifachkatastrophe Fukushima, 11. März. Zunächst das Erdbeben, dann der Tsunami und der Atom-GAU, der zumindest mal die Bundesrepublik Deutschland nachhaltig verändert hat. Am 11. März war Fukushima, am 25. März 2011 war Landtagswahl in Baden-Württemberg und damit sind die Grünen auch gewählt worden und entsprechend auch politische Entscheidungen getroffen, die bis heute relevant sind. Dann gab es entsprechende Überschwemmungen in China und neben den Überschwemmungen beklagenswerterweise lange Dürreperioden. Das, was wir hier vergessen, ist Afrika. In Afrika hungern sich die Menschen buchstäblich zu Tode. Oktober 2010 bis September 2011, große Dürre. Viele sind gestorben. Die Münchner Rückversicherung sagte, über 2011 war das bisher teuerste Naturkatastrophenjahr für die Volkswirtschaften. Gesamtschadensbilanz 380 Milliarden US-Dollar. Wir haben bereits jetzt seit dem Jahr 2004 bis 2011 das über Sechsfache, deswegen versuche ich ein bisschen die Zahlen auch in Erinnerung zu rufen, es hat das bisher Rekordjahr 2005 bei weitem übertroffen. Die gesamten versicherten Schäden lagen bei 105 Milliarden US-Dollar. Sie sehen also sehr wohl, die Münchner Rückversicherung differenziert zwischen tatsächlichen Schadensereignissen und versicherten Schadensereignissen. 2012 Saola in Manila, da habe ich Ihnen ein Niederschlagsdiagramm dabei. Sie sehen hier den Niederschlag vom 6. bis zum 9. August 2012 von 752 Liter pro Quadratmeter. Wie viel hat Basel pro Jahr? Richtig, 843 hat Basel pro Jahr. Hier haben wir vom 6. bis zum 9., also in 4 Tagen, nicht ganz den Jahresniederschlag von Basel. Zwischenzeitlich kann man keine Worte mehr finden für die Stürme, die passiert sind. Sie sehen hier diesen Brutalsturm oder Super-Taifun Haiyan vom 3. bis zum 11. November 2013. Jetzt sagt man Super-Taifun, man findet keine Begriffe mehr. 315 Stundenkilometer als Maß für diese Kategorie und Sturmböen bis zu 380 Stundenkilometer. Wir nähern uns also jetzt der 400 Stundenkilometer Grenze. Und so können Sie sich jetzt auch erklären, warum dieses Schiff plötzlich an Land liegt. Wie das in kurzer Zeit sich bewegt hat. 10.000 Tote, 4 Millionen Obdachlose, 10 Milliarden US-Dollar. Allein dieser Sturm. Und was passiert jetzt bei den Überlebenden? Wie retten diese überlebenden Menschen ihr Leben? Durch Plünderung. Also so ein Sturm hat eine Kettenreaktion. Ich greife aus 2015 nur Kalabrien heraus, auch hier eine Dachziegellagerung von Autos. In kurzer Zeit beobachten wir hier Starkregenfälle, die man bis dato nicht so beobachtet hat. Stabile Tiefs, stabile Hochs, die sich nicht mehr bewegen. Und das Phänomenale jetzt in 2015 im September, Sie sehen in 24 Stunden 360.000 Blitze vom 9. bis zum 10. September. Also wir beobachten zurzeit Dinge, die man vorher so nicht beobachtet hat. Auch die Erwärmung des Pazifik ist mittlerweile belegt mit dem sogenannten El Niño-Phänomen, das eben hier eine offensichtliche Abweichung der Oberflächentemperatur des Pazifiks um mehr als 3 Grad vom langjährigen Mittel zu messen ist. Also die erste Frage ist sehr deutlich zu beantworten. Wir sehen eine signifikante Zunahme der Schadensereignisse seit den letzten Jahren, sowohl meteorologisch als auch hydrologisch als auch klimatologisch. Und ganz unten diese rote Linie mit den Erdbeben, die hatte ich Ihnen ja selber schon mal gezeigt, weil hier werden nur ausgewählte Erdbebenereignisse dargestellt von der Münchner Rückversicherung. Wir können also sagen, es gibt eine signifikante Zunahme. Seit Ende der 80er Jahre ist eine auffällige Zunahme an Naturkatastrophen zu sehen. Dies betrifft besonders die meteorologischen, hydrologischen, klimatologischen und auch seismischen Ereignisse, also die Erdbeben. Die zweite Frage kann ich aus Zeitgründen nur ganz kurz anreißen. Was beobachten Geologen bei Fluten? Geologische oder biblische Zeiträume. Und dazu will ich ganz kurz nur dieses Erdbeben von Fukushima Ihnen nochmal leibhaftig vor Augen führen, indem wir jetzt uns gemeinsam einen kurzen Fernsehausschnitt aus dieser Zeit anschauen. Ich hoffe, dass auch der Ton funktioniert.
Doch das ist erst der Anfang. Es ist 15.26 Uhr. Ein 4 Meter hoher Tsunami rast über die Küste hinweg, reißt alles mit sich. Autos, Häuser, rote Menschen, wer jetzt erst sieht, was da auf ihn zurollt, hat keine Chance mehr. Konnten sich die Menschen aus diesen Häusern noch rechtzeitig retten? Ganze Dörfer werden weggespült. Ein Schiff mit 80 Menschen an Bord ist einfach verschwunden, wohin weiß niemand. offenen Meer rollt noch mehr heran. Es ist 16.11 Uhr. Ein zweiter Tsunami. Er wird besonders die Stadt Sendai empfindlich treffen. Allein am Strand von Sendai werden später hunderte Tote gefunden. Die Überwachungskamera am Flughafen. Nicht einmal eine Minute, dann ist das gesamte Vorfeld überspült. Der Flughafen ist einen Kilometer von der Küste entfernt. Fluggäste, Piloten, Stewardessen konnten sich aufs Dach flüchten. Alle Häfen Japans werden geschlossen, Boote nur noch ein Spielzeug der Fluten. Da, wo das Wasser abfließt, lässt sich erahnen, mit welcher Gewalt die Fluten hier innerhalb von Sekunden alles zerstört haben.
Innerhalb von Sekunden. Und man hat jetzt im Nachhinein geologische, seismische Untersuchungen gemacht und festgestellt, dieses Erdbeben war deutlich kürzer, 8 Minuten 2004, hier 2011 nur 150 lange Sekunden. Stärke 9, Tsunami, weite Teile der Küsten verwüstet. Also dieses Erdbeben war jetzt von dem Ausmaß nicht so stark, aber die Auswirkungen am Meeresgrund sind interessant. Zitat, am Abhang des bis zu 7,5 Kilometer tiefen Japangrabens sagten mindestens 28 Quadratkilometer Meeresboden ruckartig in die Tiefe. Die oberflächennahe Grenze zweier Erdplatten verschob sich dadurch um sage und schreibe 2 bis 3 Kilometer. Die gemessene Verschiebung also der Plattengrenzen 2 bis 3 Kilometer, wenn man das jetzt mittelt, ist es die 30.000-fache Rate der sonst üblichen Rate im gradualistischen Denken. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, Erdgeschichte passiert allmählich. Oder haben wir die Vorstellung, dass Erdgeschichte katastrophal, sehr schnell, unter heftigen Kräften passiert. Gerold Wefer sagte, als Geowissenschaftler sind wir es gewohnt, in sehr langen Zeiträumen von Jahrhunderttausenden oder gar Millionen zu denken. Diese Expeditionen haben uns gezeigt, dass Plattengrenzen bisweilen auch von plötzlichen Ereignissen in Sekunden oder Minuten tiefgreifend verändert werden können. Und da mich das sehr interessiert, habe ich gemeinsam mit einem Wasserbauingenieur ein Wasserbaulabor bei uns im Hof mal gemacht, um entsprechend auch diese Strukturen herauszufinden. Und auch auf dem Video, den ich Ihnen gleich empfehle, haben wir eine kleine Sequenz daraus.
Inzwischen betreiben wir eigene Forschungen und sehen uns die Auswirkungen von Wasser auf Sedimente im Wasserlabor an. Manche Strukturen, die wir im Kleinen sehen, kommen uns recht bekannt vor. Und wir können Vorgänge beobachten, wie die rückschreitende Erosion, die Bildung von steilen Talhängen und Hochflächen sowie den schnellen Abtransport von Gesteinsmaterial.
Mich interessiert, wie entstehen Schluchten, Canyons, Täler? Und das kann man im Grunde über diese Simulation vielleicht erklären in einem katastrophalen Rahmen besser als in einem Langzeitrahmen. Also Sie können sich das auch gerne da nochmal angucken. Übrigens bin ich auch nochmal im Mai hier, ganz in der Nähe. Und da, wer will, kann da auch nochmal gerne dazukommen. Meine Frage ist jetzt, was beobachten Geologen bei Fluten? Geht es jetzt um geologische, lange Zeiträume oder um biblische Zeiträume? Geht es um wenig Wasser in langer Zeit oder umgekehrt um viel Wasser in kurzer Zeit? Vielleicht das nächste Mal mehr darüber. Ich komme zur dritten Frage. Was sagt die Bibel zu Naturkatastrophen? Können Naturkatastrophen durch den Menschen ausgelöst werden? Was meinen Sie? Einer sagt nein, andere sagen ja.
Ist der Mensch schuld an der Erwärmung?
Wir sind ja jetzt bei der dritten Frage. Was sagt die Bibel zu Naturkatastrophen? Und die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass Menschen sehr wohl Naturkatastrophen auslösen können. Das bekannteste Beispiel ist ja die Sintflut. Die hat der Mensch ausgelöst. Denn es heißt in Genesis 6, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Sein ganzes Denken und Streben, alles, war durch und durch böse. Da bereute der Herr, dass er den Menschen geschaffen hatte. Ja, es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Und der Herr sprach, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Das steht im Hebräischen, wie wenn ich einen Tisch abwische, nachdem wir gegessen haben. Sauber machen, das Böse entfernen. Samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere sie gemacht zu haben. Es stellt sich also zunächst mal, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, in Bezug auf Naturkatastrophen, eine ganz einfache Frage: Wem gehört eigentlich die Schöpfung? Und wer kann mit der Schöpfung handeln, beziehungsweise wer verfügt über der Schöpfung? Der Mensch oder Gott? Können wir Klima machen? Können wir Klima schützen? Können wir Wetter beeinflussen? Jedenfalls veranlasst der Mensch Gott zu Naturkatastrophen. Das sagt die Bibel sehr häufig. Zum Beispiel das Erdbeben, nachdem sich die Söhne Korachs gegen Mose auflehnten. Oder der Stillstand von Sonne und Mond, damit Josua einen Krieg gewinnen konnte. Oder 3,5 Jahre Dürre zur Zeit Elias. Oder, ganz bekanntes Beispiel, der Wirbelsturm bei Jona, der von jetzt auf nachher zu Ende ging, als sie ihn über Bord warfen und Jona im Bauch des Fisches verschwand. Wenn wir jetzt die Bibel etwas genauer lesen, dann finden wir, dass auch Gott dem Teufel gestattet, Naturkatastrophen durchzuführen. Hiob 1. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was Hiob hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Und als er noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, um es dir zu sagen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, um es dir zu sagen. Bei dem Tsunami 2004 sagte ein muslimischer Mullah, Allah habe dabei ganz speziell die Sexindustrie in Thailand im Visier gehabt. Aber was hat er übersehen? Sumatra war am stärksten betroffen, und Sumatra ist muslimisch. Es kamen sehr viele Muslims ums Leben. Ein christlicher Prediger sagte, der Tsunami habe auf Sumatra abgezielt, weil Christen im zu Sumatra gehörenden Indonesien so viel Leid erleben. Dabei hat er überlesen oder übersehen, besser gesagt, dass in Sri Lanka vor allem Christen umgekommen sind. Während des Weihnachtsgottesdienstes, am zweiten Weihnachtsfeiertag, sind in dieser Kapelle während des Gottesdienstes 23 Menschen zu Tode gekommen. Kein Mensch weiß, wann seine Zeit gekommen ist, wie Fische im Netz gefangen werden, wie Vögel in die Falle geraten, so enden auch die Menschen. Der Tod ereilt sie, wenn sie es am wenigsten erwarten. Christen wie Nichtchristen. Die Bibel sagt zu Naturkatastrophen, nicht jede Naturkatastrophe ist schicksalhaft ein Zeichen Gottes, sondern gehört zu unserer nach dem Sündenfall gefallenen Welt und Schöpfung mit dazu. Leiden und Tod in der Natur sind Bestandteil unserer Realität, bis Jesus wiederkommt. Wenn wir dennoch Zeiten der Ruhe und des Friedens haben, wie heute Abend hier, dann ist es für mich eine besondere Zuwendung Gottes. Der Schöpfer hätte eigentlich Grund genug, alle Menschen aufgrund ihrer Bosheit zu vernichten. Ich frage mich, wie böse müssen die Menschen gewesen sein vor der Sintflut, wenn ich heute die Menschheit mir anschaue. wenn ich mir die Medien anschaue, wenn ich mir all diese Dinge vor Augen führe, was heute auf der Welt ist. Gott schaut zu. So ist es unbegreiflich, dass Gott uns trotzdem liebt und nachgeht, damit wir seine Liebe im Leiden und im Sterben seines Sohnes Jesus Christus erleben. Gott wartet zu, weil er die Menschen retten will. Aber für uns Bibelleser ist natürlich auch die Frage, sind Naturkatastrophen auch Zeichen Gottes? Auch hier die Endzeitreden von Jesus, wo er ganz klar Bezug nimmt. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat gegen den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Aber jetzt kommt der Schlüssel. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie bei Geburtswehen. Das, was ich jetzt heute Abend zeigen wollte, ist, dass eine signifikante Zunahme zu beobachten ist bei Naturkatastrophen. Und die Schrift sagt uns, es ist vergleichbar mit Geburtswehen. Wie verlaufen Geburtswehen? Sie kündigen sich mal schwach an. Und dann werden sie stärker. Und aber der Abstand wird kürzer. Der Ausschlag wird stärker. Und wir leben heute in einer Zeit, die sich grundlegend unterscheidet von den Zeiten, die die Menschheit bisher hatte. Die Menschheit bisher hatte keine Umweltverschmutzung, wie wir sie heute in diesem Ausmaß haben. Die Menschen früher hatten keine atomare Sprengköpfe, keine Atomwaffen. Nach Berechnungen von Atomwissenschaftlern steht die Weltuntergangsuhr nun auf 2,5 Minuten vor Mitternacht. So vor einem Jahr in der FAZ. Es sind viele Dinge, die heute noch zusammenkommen und sich buchstäblich wie Wolken über ein Gewitter zusammenbrauen. Das ist die besprochene Umweltfrage, die Kommunikation über das Internet, die weltweit noch nie so war wie heute. Die militärischen Blöcke, die neu erstarken, die sogenannte Globalisierung in ihrer ganzen Komplexität. Aber es steht noch was aus. Welche Wehen sind noch nicht passiert, die uns die Schrift sagt? Was steht noch aus? Wir haben gelesen, dass die Völker sich erheben, aber es gibt noch Schreckensereignisse, gewaltige Zeichen vom Himmel. Die haben wir noch nicht. Aber wir müssen uns darauf einstellen, denn unser Herr hat uns darauf vorbereitet. Er hat uns auf mehr vorbereitet, auf falsche Führer. Die sind schon gekommen, die kommen weiterhin. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Man hat im Dritten Reich tatsächlich Hitler als Messias verehrt. Wenn der Feigenbaum grünt, dann lernt daraus, wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Noch nie wurden so viele Christen umgebracht wie heute. Jesus sagt, dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Die Zahlen der verfolgten Christen steigt jährlich. Derzeit sind wir bei mehr als 200 Millionen weltweit verfolgte Christen. Auch darauf hat uns Jesus vorbereitet. Er sagt, ja, ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Und jetzt bringt Jesus genau dieses Bild der Geburt. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Auf diesen Tag freue ich mich. Ich habe so viele Fragen. Gerade wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze. Mit so viel Leid. Was passiert in den letzten Tagen? Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, hochmütig, prahlerisch, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und Jesus vergleicht interessanterweise sein Wiederkommen genauso mit der Zeit von Noah. So wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Und so wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschensohns. Und wir werden gefragt, wo bleibt er denn? Auch Petrus, genauso wie Paulus übrigens in ihren Vermächtnissen, 2. Petrusbrief, 2. Timotheusbrief, geht es genau um diese Fragen. Petrus sagt uns, vor allem müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er? Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort, sagt Petrus jetzt weiter, durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Also nicht Wasser, sondern Feuer. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Welche Angabe macht uns Jesus, wann das alles ein Ende findet mit dieser Erde, wie sie heute in ihrer Bosheit dahin taumelt? Jesus sagt, diese gute Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann sagt er, dann wird das Ende kommen. Und was sollen wir machen angesichts dieser Tatsache? Was empfiehlt uns unser Herr? Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann zieht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wir haben die Hoffnung, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Hoffnung und die wünsche ich jedem von uns. Dann hätten wir jetzt die Fragerunde.